Podcast Pflanzenbau, ein Service der Abteilung Pflanzenbau der Landwirtschaftskammer Oberösterreich und der Bodenwasserschutzberatung. Im Folgenden hören Sie eine Aufnahme von einer Feldbegehung, durchgeführt am 20. April nachmittags im oberösterreichischen Zentralraum. Als Referenten hören Sie Hubert Köppel, Martin Beck und Wolfgang Kastenhuber. Alle drei arbeiten in der Abteilung Pflanzenbau der Landwirtschaftskammer Oberösterreich. Wenn Sie Fragen zu den folgenden Inhalten haben, dann melden Sie sich bei uns per E-Mail unter pflanzenbau@lk-oue.at oder per Telefon unter 050 69 02 Durchwahl 1550 für Pflanzenschutzfragen, Durchwahl 1414 bei Pflanzenbau allgemeinen Fragen und Durchwahl 1426 bei Düngungsfragen.
Ja, liebe Landwirte, ich darf euch heute zur Feldbegehung da am Ritzelhof recht herzlich begrüßen. Wir stehen da vor einer Wintergersten, die ist an dem Standort jetzt so im Stadium 37, also das Fahnenblattl sieht man schon schön spitzen. Und ja, im Land gibt es aber auch manche Gersten schon, da haben wir kurz vor dem Kranenspitzen, also Stadium 49 eigentlich schon, also 47, 49. Also in dem Brandbereich drin sind wir momentan bei den Gersten in Oberösterreich. Und ja, ich werde dann später ein paar Sachen zum Krankheitsgeschehen auch noch sagen. Vorweg muss man sagen, es tut sich nicht allzu viel. Es ist so, dass wir in dem Stadium drin immer noch überlegen müssen oder schauen müssen, haben wir noch irgendwo Unkräuter oder müssen wir vielleicht noch mal nachkürzen, was im heurigen Jahr vielleicht, wenn es weiterhin so trocken bleibt, nicht das große Thema ist, aber wie schaut es aus? Haben wir noch irgendwo Disteln durchgewachsen? Schaut es aus, wie wenn ein Klettenlaub gerade vielleicht irgendwo überblieben war oder habe ich wo einen Ampfer und solche Sachen oder irgendwelche Gräser? Also in der Phase drin, wenn die Ähre mindestens 4 cm lang ist und das Fahnenblattl schon da ist, wäre auch noch eine Korrekturmöglichkeit mit diversen Geschichten. Also Distel ist eines der stärkeren Produkte, Ariane C wieder ein Liter, das ich da einsetzen könnte. Beim Klettenlaub, gerade wenn das Solo ist, könnte ich mit einem Tomigan 200 fahren, mit 0,7 zum Beispiel, also solche Sachen. Es gibt da in letzter Zeit eine breite Palette von Produkten, die da noch einsetzbar sind. Ihr könnt euch das auch bei uns auf der Homepage anschauen, in unsere Informationen drin und auch in meine Pflanzenschutzmitteltabellen. Das würde jetzt zu weit führen, da alle Produkte aufzuführen. Was nicht geht, ist, dass ich einen Wachstumsregler mit einem Herbizid kombiniere. Also das geht nicht, das passt nicht. Wachstumsregler kann ich dann einsetzen bis knapp 49, knapp wo die Kranen rauskommen, also darüber hinaus auch nicht. Also die Gersten macht dann in der Seite, wenn es 47, 49 ist, Richtung 51 in der Seite auch auf und es dürfen sowieso kein Herbizid, aber auch kein Wachstumsregler, sollte auf die offene Ähre irgendwo draufkommen. Also von der Seite her, einerseits jetzt Unkraut anschauen, vielleicht eventuell noch Wachstumsregler und das nächste große Thema wird jetzt demnächst Pilzbekämpfung. Man muss sagen, die Witterung war ja trocken, es hat dort und da mal einen kleinen Regenguss gegeben, also bei wem es ein bisschen mehr geregnet hat wie 3-4 mm. Wir haben manche bevorzugte Regionen, sage ich immer, wo es 10 oder 12 oder 15 Liter oder sogar mehr geregnet hat. Dort vielleicht dann könnte die Gefahr durch manche Krankheiten mehr werden, aber sonst sind wir in einem relativ gesunden Zustand. Die ganzen Sachen, die wir gesehen haben, Mödau, auch Zwergrost, ja, man findet unten manchmal so rostrote, ganz kleine Punkte vom Zwergrost, die haben noch nicht die Tee aufgewandert. Ja. Darum ist auch ein Fungizideinsatz aus meiner Sicht jetzt, wenn ich nicht wirklich Probleme wo habe, heuer wahrscheinlich in die Richtung eine beginnendes Krannenspitzen, dass ich nur ein bisschen was auf die Kranne drauf kriege. Weil wir wissen, dass die Ramularia-Sprenkelkrankheit wahrscheinlich, jetzt das traue ich mir schon so sagen, wiederkommen wird. Das war in den letzten Jahren so, voriges Jahr war es auch da, voriges Jahr war nur der Zwergrost manchmal ein bisschen schneller. Da hat die Ramularia dann keinen Platz mehr gehabt. Also die Sachen muss man sich im Auge behalten. Und darum wird es so mit einmaligen Fungizideinsatz wahrscheinlich das Auslangen finden. Und da haben eh die bewährten Kombinationen außer Azol, Carboxamid, also wenn wir es jetzt noch Alphabet hernehmen, Adexa, Ascra, Elatus oder Gigant, Seguris, das ist mal als Basis. Und dann mische ich einen Chlortalonil-haltigen Partner dazu, der auf die Kranen draufkommen sollte. Ja. Das war diese Einmalstrategie, die heuer bei vielen Betrieben wahrscheinlich passen wird. Wichtig ist zu erwähnen, chlortalonilhaltige Produkte, wie es ein Altanil sind, wie es ein Balear sind, wie es Bravo 500 sind, die müssen heuer verbraucht werden und zwar bis 20. Mai. Nach dem 20. Mai ist auch keine Lagerung mehr möglich. Also das muss man sich durchaus im Hinterkopf behalten. Betriebe, wo jetzt zum Beispiel schon der Zwergrost stärker war, wenn er aufgegangen auf die oberen Bladeln, also da schauen wir uns auch nach bayerischem Gerstenmodell immer das dritte und das vierte Bladel von oben auf 30 Pflanzen, wären in etwa 30% Befall, wenn ich jetzt beim Zwergrost war. Wenn ich jetzt am Mödau hätte, war es eher 50% Befall, Befallshäufigkeit, dass wir ganz exakt sind. Bei den Netzflecken, die noch unten drunter sind, auch wieder die F-2, F-3, also das dritte und das vierte Blattl von oben, waren aber 20% Befall. Aber das habe ich jetzt eigentlich noch nicht wirklich wo gesehen. Ja, darum werden wir, wie gesagt, zuwarten können auf die Kranne. Und da könnte ich, wie gesagt, den Wachstumsregler könnte ich dazugeben, wann ich vorm Kranenspitzen fahre. Also sprich, wenn einer sagt, er will die ganze Sache teilen, könnte er sagen, er fährt mit der Azol-Carboxamid-Kombination jetzt ins volle Fahnenblattl hinein, keine Kranen noch da, könnte einen Wachstumsregler noch dazu tun, gegen das Ehrenknicken und dann legt er chlortalonilhaltiges Produkt in die Ähre rein, also in das beginnende Kranenspitzen, dass wir es exakt sagen. Also das war aus meiner Sicht die heurige Strategie, nachdem es sehr trocken ist und Krankheitsdruck eher gering ist.
Hubert, jetzt hätte ich eine Frage an dich. Wie siehst du das? Wir haben jetzt einen Wetterbericht, der meldet für die nächste Zeit keine Niederschläge. Die Gerste wächst dahin, es kommen keine Krankheiten. Wie ist da in andere Jahre Betriebe gegangen, die sich dann gedacht haben, die Gerste ist eh gesund, hat sie dann mit der Ramularia trotzdem was da? Und wie lange habe ich Zeit, dass ich die Ramularia in der Gerste bekämpfe?
Ja, das ist, danke Martin für den Hinweis, das ist immer dasselbe. Also ich habe viele Anrufe, die Gersten ist ja heuer so gesund, soll ich überhaupt was da? Und jetzt bin ich ja 30 Jahre im Geschäft, muss ich sagen. Es war eigentlich jedes Jahr, in den letzten Jahren mit Ramularia, in den letzten 15 Jahren mit Ramularia, war es immer so, du siehst die Ramularia nicht so bald. Ja, also das ist leider das Problem an der Krankheit. Es gibt keine widerstandsfähigen Sorten, es gibt auch keine Schadenschwellen. Ja, also das bayerische Gerstenmodell hat auch nichts drinnen. Ja, also du musst das leider, muss man sagen, vorbeugend behandeln. Und da ist das der beste Zeitpunkt, auf die Kranne noch ein chlortalonilhaltiges Fungizid drauf, weil die Kranne assimiliert auch sehr viel bei der Gerste und die Kranne wird leider auch befallen, genauso wie der Halm. Also es rammt zuerst einmal den Blattapparat weg, die Ramularia-Sprenkelkrankheit, und dann Kranne und Halm. Und das Wetter wissen wir, wenn es dann einmal regnet und wir haben dann weiterhin so strahlungsintensive Witterung, das ist optimal für Ramularia. Zuerst einmal ein Regenguss und dann nachher strahlungsintensive Witterung, dann sporuliert der Pilz milliardenfach, also das ist ja eine massenhafte Sporulation und die Sporen landen dann dort, keimen aus und der Pilz scheidet Gifte aus und die Gifte zerstören mit dem Licht, ja, relativ rasch den Blattapparat. Also darum da in die Richtung eine leider, muss man sagen, Fungizideinsatz vorbeugen. Das haben die letzten 15 oder 20 Jahre eigentlich gezeigt mit Ramularia. Und das waren, muss ganz ehrlich sagen, in den letzten Jahren keine Fungizidversuche mit Ramularia, die sie nicht gerechnet haben.
Hubert, ich habe deine Versuche auch gut im Kopf noch, wo sich der Fungizideinsatz bei der Wintergerste immer besser gerechnet hat, eigentlich wie beim Weizen im Schnitt der Jahre. Und wo auch manche Landwirte, denke ich, sich gewundert haben, dass beim Kreinenspitzen die Gerste komplett gesund war und dann die Ramularia 4-5 Wochen später brutal zugeschlagen haben kann.
Ja, genau so ist es. Ja. Das muss man leider aus der Erfahrung so sagen, vielleicht wird es einmal anders, aber die letzten 15 Jahre, wo wir Ramularia massiv gehabt haben, war es immer so.
Hubert, manche Landwirte tun sich ja noch schwer in der Bestimmung von der Ramularia. Kannst du uns vielleicht noch ein paar Tipps geben, wie die Ramularia erkennen kann, wenn es da ist oder von anderen Flecken unterscheiden kann?
Die Ramularia fängt an mit kleinen dunkelbraunen Flecken, die in der Zeit ein bisschen länglich werden, wenn man ganz genau schaut, von den Blattadern begrenzt sind. Ja. Und sie heißt der Ramularia Sprenkelkrankheit. Das schaut aus wie so viele kleine blaue Tupferl. Und typisch ist auch das, wenn man das Fahnenblatt oder meistens bei der Gersten ist das zweite Blatt von oben, das größere Blatt, wenn sich das ein bisschen dreht, ja, sieht man ganz genau, dort wo die Sporen gelandet sind, ist die Sprenkelkrankheit und dort drunter, wo vielleicht ein anderes Blattl drüber ist oder wo der Schotten ist, dort findest du das nicht. Das ist typisch erkennbar, die Ramularia. Manch größere Flecke können auch so physiologische Blattflecke sein. Das sage ich jetzt für einen Praktiker eigentlich eine akademische Diskussion. Man weiß auch, dass diese chlortalonilhaltigen Pflanzenschutzmittel auch gegen diese physiologischen Blattflecken helfen. Und manchmal findet man auch so Pollennekrosen, das sind so ein Mittelding. Also die Blattflecke von der Sonne sind relativ groß, Ramularia ist klein, Pollennekrosen sind in der Mitte irgendwo drin.
Wenn ich da jetzt auf der Südseite einen Wald habe oder so eine Baumzeit, hilft mir die in der Bestimmung gegenüber einer Stöbe im Feld, wo ich dauernd Sonne habe?
Kann sein, sagen wir es einmal so. Traue ich mir jetzt nicht so sagen, wann dort die Sporen landen und es kommt auch Sonne hin und wir haben lange Sonnentage, wird es auch dort kommen. Also das darf ich nicht groß unterscheiden.
Was auch jetzt ab und zu nur die Frage ist, Düngung. Ich meine, bei der Wintergerste wird von den meisten Betrieben zweimal Stickstoff im Frühjahr gedüngt und dann schon in EC31 bei den normal entwickelten und in EC32 bei den üppigen Gersten die Düngung abgeschlossen. Manche Betriebe mit hohem Ertragspotenzial oder einer üppigen Gerste, wo sie am Anfang sehr moderat düngen, haben dann ein bisschen an Stickstoff in der Planung. Da ist aber auch wichtig, dass da dann das in 37, 39, also Feinenblatt spitzt, Feinenblatt vollentwickelt, abgeschlossen wird und da auch dann nur mehr mit moderaten Mengen an Stickstoff gearbeitet wird.
Vielleicht zum Schluss auch noch mal zurück zum Pflanzenschutz. Wir machen das heute am Montag, unsere Begehung. Die nächsten Tage ist jetzt Wind angesagt, also es ist bis zum Wochenende hin vielleicht so, dass man nicht wirklich was tun kann. Also das ist wirklich zu beachten. Momentan absolut keine Bedingungen für ordnungsgemäßen Pflanzenschutz.
Ab und zu habe ich jetzt bei den Wintergersten so weiße Spitzen gesehen und das vielleicht auch oben ein wenig verdraht worden. Von was kommt das?
Aus meiner Meinung heraus muss ich sagen, das kommt jetzt von der Kälte. Ja? Also wir haben das über das ganze Land verteilt. Es gibt Vermutungen, vielleicht Kupfermangel, aber nachdem ich das jetzt eigentlich überall sehe, auch bei Betrieben, die Wirtschaftsdünger haben und die gut mit Nährstoff versorgte Böden haben, muss man sagen, das kommt jetzt von der Kälte. Die Gersten reagiert heute halt mit weißen Spitzen, die so ein bisschen eingerollt sind, zusammenbrennt sind. Das ist keine Krankheit und reine Reaktion auf die Kälte.
Sehr geehrte Landwirte, wir befinden uns jetzt auf einem Weizenschlag. Ich habe einmal die Weizenpflanze aufgeschnitten. Der erste Knoten ist schon sehr weit abgekommen, 5 cm vielleicht. Und der zweite Knoten ist bei dieser Pflanze ungefähr 2 cm abgekommen. Wenn der zweite Knoten vom ersten Knoten 2 cm abgehoben hat, dann spricht man von ES32 oder dem Zwei-Knoten-Stadium. Das hat dieser Weizen soeben erreicht. Wenn wir in EC32 sind, dann spitzt jetzt oben das F-1. Also das heißt, das Fahnenblatt, das kommt dann in EC37 und das Blatt, was jetzt spitzt, ist dann das zweite Blatt von oben. Der Weizen ist da an und für sich ganz gut entwickelt. Wir haben auch mit dem Spaten bei der Wintergerste und beim Winterweizen eingegraben. Man sieht an und für sich bei der Wintergerste, dass da die Feuchtigkeit im Boden eigentlich fast bis ganz auf vergeht. Beim Winterweizen sehen wir da, obwohl es ein kräftiger Bestand ist, die oberen 2-3 cm einigermaßen austrickert und unter sie ist auf dem tiefgründigen Standort, wo wir jetzt sind, schon noch einiges an Wasser. Schwerer dann sich jetzt nur Novemberweizen. Da ist die Schicht, wo es austrickert ist, nur viel tiefer. Das hängt einfach damit zusammen, dass die Wintergerste mit Trockenheit trotzdem besser zurechtkommt wie der Weizen, weil die Beschattung vom Bestand viel früher da ist, der Wind kann nicht so gut durch und die Sonne kann nicht so gut am Boden scheinen und da tut sich natürlich ein Baldbauderwarz in dem Fall auch ein bisschen leichter wie ein Spätbauderwarz. In der Beratung haben wir darauf geschaut, dass die Stickstoffdüngung, die zweite Gabe eigentlich dann zeitnah Anfang April schon gemacht worden ist. Wir sind auch von der Entwicklung einerseits vorn, aber andererseits auch, dass wir da die Restfeuchtigkeit im Boden noch einigermaßen nutzen können haben, dass dann geringe Niederschläge reichen für Stickstoffwirkung. In vielen Regionen in Oberösterreich hat es am Ostermontag geregnet, in weniger Regionen hat es gestern am Sonntag geregnet. Wir sehen aber da von den Niederschlägen vom Ostermontag auch da und dort eine Teilwirkung von der Düngung. Die volle Wirkung, sagt man, wenn die oberen 5 bis 10 cm durchfeuchtet waren, das war leider nicht der Fall. Was wir auch jetzt bei manchen Weizenbeständen beobachten können, ist, dass sie scheckig sind. Da gibt es jetzt mehrere Ursachen dafür, aber zwei Ursachen können sein, Manganmangel und der Schwefelmangel. Den Manganmangel sehe ich dann, dort, wo der Boden besser rückverfestigt ist, zum Beispiel jetzt in der Vorgossen von der Traktorspur oder auch woanders, ab und zu sieht man anometrische Spuren oder andere Dinge, wenn es dort dunkelgrüner ist und daneben hellgrüner ist. Das ist ein typisches Zeichen für einen Manganmangel. Da werden wir auch jetzt, wenn wir, wir haben in der Beratung Mangandüngung an und für sich empfohlen, zu Schussbeginn. Das wirkt da jetzt auch nicht sofort Wunder, das hilft aber an und für sich dann bei der Regeneration, wenn es Niederschläge gibt, dass das dann an und für sich schneller wieder sich verbessert. Das haben wir vorher gesehen an und für sich in den trockenen April auch ganz gut beobachten können. Und was wir auch da und dort haben, ist ein bisschen ein Schwefelmangel. Der Schwefelmangel äußert sich auch, indem der Bestand unterschiedliche Stöhnitz hat, wo es durchgewürfelt, sozusagen, wo es heller und wo es dunkler ist. Und der Schwefel ist anders wie der Stickstoff. Der Stickstoff ist in der Pflanze gut verlagerbar, das heißt, einen Stickstoffmangel sehen wir immer auf die unteren Blau. Und der Schwefel ist als Nährstoff in der Pflanze schlecht verlagerbar, das heißt, da sehen wir oben die Blau, dass heller sind und nicht unten. Das ist eine wichtige Differenzierung auch zum Stickstoff, dass eben oben die helleren Pflanzen sieht. Eine eindeutige Bestimmung kriegt man an und für sich nur mit einer Pflanzenanalyse, die man in einem Futtermittellabor machen könnte. Ja, die Spätdüngung, für die ist es noch zu bald an und für sich, die planen wir trotzdem erst Richtung EC37, 39, dass wir es machen. Bei Beständen, die niemals üppig werden können und wo vielleicht dann dieser Ethanolweizen ist, wo der Proteingehalt nicht wichtig ist, kommt man sich vielleicht ein bisschen früher auch überlegen, aber in der Regel ist es nicht wichtig, dass ich die vor Fahnenblatt spitz bis Fahnenblatt voll entwickelt mache.
Ja, Martin, du hast erwähnt diese Flecke. Es gibt viele Anrufe, die sagen, ja, kann das nicht die Zeptoria sein? Ausschließen kann man es nicht, aber die Wahrscheinlichkeit ist eher gering. Dort, wo ich in den unteren Blattbereichen, vielleicht auch sogar auf den alten Blättern, die ich schon völlig abgestorben habe, schwarze Punkte habe, also Pycnidien von Septoria tritici, dann könnte vielleicht oben auch, wenn es nicht ganz oben ist, das auch von Septoria tritici stammen. In der Regel wahrscheinlich nicht. Ja? Also weil die Infektionsbedingungen einfach nicht waren. Das war die einzige Krankheit, die wir gesehen haben, oder fast die einzige bei unserer Bonitur beim Winterweizenwarendienst. Wir haben auf 34 Flächen einmal ein bisschen einen Braunrost gesehen und haben auf 3 Standorten ein bisschen einen Mehltau gesehen. Aber in der Regel tut sich krankheitsmäßig im Winterweizen nicht wirklich viel. Winterweizen, wie der Martin gesagt hat, ist im Stadium 31. Man muss vielleicht überlegen, Beginn 32 bei manchen gut entwickelten, ob man einen Wachstumsregler-Einsatz heuer im Weizen plant. Also wirklich auch anschauen, in unserem Feldbauratgeber steht eh die Lagerneigung auch drin. Manche Weizen, wo sie jetzt immer nur die Sonne reinknallen kann, nicht gut mit Stickstoff versorgt haben, vielleicht muss man sich wirklich überlegen, ob er notwendig ist. Ja. Also schauen, Sortenanfälligkeit, schauen Stickstoffnachlieferung, schauen Wassernachlieferung und dann erst entscheiden, ob man wachstumsreglermäßig in dem Bereich drin was macht.
Hubert, darf ich dich nochmal zur Sektorarthritis Sie fragen? Manche Landwirte waren ein bisschen besorgt, weil sie auf die Ödernblau unten eine Septoria-Tritizi gefunden haben. Aber wie gesagt, das haben wir ja eigentlich immer wieder bei früh angebaute Weizen gesehen. Wie siehst du das mit der Blattnässe oder so mit möglicher Sporulation, dass die da aufkommen kann?
Eigentlich sehe ich das, wenn man sich die Witterung anschaut im letzten Monat, jetzt seit Mitte März bis jetzt, haben wir nie wirklich 36 oder 48 Stunden durchgehende Blattnässe gehabt. Und das braucht Septoria tritici für Infektion. Ja. Auch wenn es jetzt einmal geregnet hat, die zwei Wochenenden, wir haben sofort wieder Sonne drauf gehabt, wir haben einen Wind drauf gehabt, die Bestände sind noch nicht so dicht. Also da habe ich wenig Angst, dass sie das größer ausbreitet hat. Vielleicht auch vom Warndienst noch, man kann sich das auf www.warndienst.at anschauen, die ganzen Infektionsprognosen und auch zurückschauen, also da sieht man lauter grüne Punkte. Ja, also keinen einzigen gelben oder auch keinen roten Punkt. Ja, das hat keine Infektionswetterlagen für Tritici in den letzten fünf Wochen eigentlich gegeben. Und wenn man im Warndienst reinschaut, sieht man dort und da vielleicht einen roten Punkt bei Septoria Tritici von der Bonitur her. Da muss man sagen, auch vorsichtig, wann im unteren Blattbereich da drin Septoria war, haben wir die oberen Flecke auch als Septoria zugeordnet. Das ist schwarz am Unterscheiden von einem Manganmangel. Manganmangel war eher so perlschnurartig angeordnet, das ist nicht immer der Fall. Also es ist aus meiner Sicht mit Vorsicht zu genießen heuer, also Infektionsdruck ist gering. Und auch dort und da haben wir Hallenbruch. Martin hat jetzt gerade so eine Pflanze auserzeugt an einem Weizen, wo man unten auf die äußeren Blattscheiden ein bisschen eine braune Verfärbung sieht, die aber nicht eingegangen ist auf dem Haupttrieb. Wir haben aus dem Winter, außer der keiner war und doch ein bisschen feuchter war ab und zu, natürlich optimale Bedingungen gehabt für Hallenbruch. Aber seit, wie gesagt, Anfang, Mitte März gibt es keine optimalen Bedingungen mehr für Hallenbruch und das wird sich auch trotz Befall jetzt nicht wirklich entwickeln. Was am Telefon heute auch wieder mal ein Thema war und was dauernd ein Thema ist, ist das Getreidehähnchen. Man sieht längliche Striche durchgefressen am Weizen. Das ist der Getreidehähnchenkäfer und wer ganz genau schaut, findet auch schon Eier. Ja, also wir haben vorige Woche bei der Bonitur, bei den 34 Schlägen, fast an jedem Eier gefunden. Ja, man wird sehen, das beobachten, erst wenn wirklich die Hähnchen Larven da sind und zu fressen anfangen, sagt man Fahnenblatt, 10% Fahnenblattverlust, vielleicht wird heuer das F-1 auch schon befallen, wenn wir so bald dran sind. Also 10% Blattflächenverlust am obersten Blatt war die Schwarzschwelle. Also vorher bitte nichts machen diesbezüglich.
Hubert, ab und zu sehen wir so weiße Spitzen bei einzelnen Weizenbeständen. Wie erklärst uns du das, was das sein
wird? Ja, so wie bei der Gersten haben wir da wahrscheinlich Reaktionen auf die Kälte. Ja, also je nach Sorten manchmal unterschiedlich ein bisschen und auch nach Lage. Manche Sorten kommen halt mit der Situation schlechter zurecht, manche besser. Also ich führe es auf die Kälte zurück.
Man hat auch beim Frost an und für sich gesehen, dass die Blätter sich oben ein bisschen verdraht haben. Ja. Und wenn wer kurz vorher einen Herbizideinsatz gemacht hat, dann waren die Symptome in der Regel ein bisschen stärker ausgeprägt, wie wenn kein Pflanzenschutzeinsatz
vorher. Ja, danke für den Hinweis, Martin. Ich habe auch einige heute wieder am Vormittag einen dran gehabt, die haben beim Herbizid einen Brenner mit dabei gehabt Und da intensive Strahlung, wie wir es eh schon immer gesagt haben, mit einem Brenner dazu, hat auch diese braunen Flecke verursacht. Also mehrere Ursachen. Mangan, Herbizid Artist, das wir vom Namen nennen. Und ja, vielleicht Schwefel, ja, Erhellung. Und zuletzt würde ich sagen, dritte C. Also eher alles andere wie eine Krankheit.
Herzliches Grüß Gott, liebe Landwirtinnen und Landwirte, auch von mir. Wir wollen jetzt noch ein bisschen was reden über den Anbau von den Frühjahrskulturen. Es sind ja doch, ist schon sehr viel angebaut worden in die Gunstlagen. Die ersten Landessortenversuche auch sind Anfang April angebaut worden. Da sieht man jetzt schon schön, wie die ganzen Mäuse auflaufen. Was man heuer wieder ganz stark gesehen hat, ist das Wichtigste, dass man einfach im Frühjahr sehr wassersparend arbeiten muss. Das heißt, dass man nicht oft bearbeitet und dass man vor allem schaut, dass man die Feuchtigkeit im Boden hält. Man hat gesehen, dass die Betriebe, die wirklich nur flach gearbeitet haben und in Mais dann schön auf eine rückverfestigte mit Bodenschlussschicht hinlegen kann, wo viel Wasser da ist, da hat der Mais super, super gekeimt, ist super ausgewachsen. Derjenige, der sich das Wasser durch zu viel Bodenbearbeitung weggekramt hat, der hat ein Problem, da ist vielleicht der Mais noch gar nicht aufgelaufen. Auch. Jetzt ist die interessante Frage auch gleich wieder an den Hubert weiter. Wenn ich einen Soja schon gebaut habe, inwieweit ich da jetzt mit meinen Vorauflaufmaßnahmen was tun kann oder tun sollte?
Ja, vielleicht jetzt am Soja, muss man sagen, wer ihn schon angebaut hat jetzt und es hat jetzt am Wochenende nicht wirklich die obersten 4-5 cm gut durchfeuchtet, hat es wenig Sinn, aus meiner Sicht, ein Bodenherbizid da einzusetzen. Ja? Weil die ganze Woche sagt er jetzt wieder trocken und wir haben es voriges Jahr gesehen, wir haben Versuche gehabt, Mitte April angebaut und Ende April angebaut, beides mal gleich nach dem Anbau gespritzt. Ja. Und dort, wo es 14 Tage trocken drauf war, haben wir korrigieren müssen. Dort, wo wir Ende April angebaut haben, auf einem eher trockenen Standort, der dann keine Probleme mit dem Aufgehen gehabt hat, weil es so kalt war, haben die Bodenherbizide eindeutig funktioniert. Also wenn es nicht wirklich eine schöne Bodendurchfeuchtung hat, muss man leider sagen, zuwarten auf den Nachauflauf. Ja. Ich könnte zuwarten, die Zulassung ist 3 bis 5 Tage nach der Saat. Also es darf kein Spritznebel, wie es so schön heißt, immer zum Keimling gelangen. Ja. Vielleicht auch nur mit, und dann nachher muss man halt sagen, bleibt im Nachauflauf nichts über wie Harmonie und Pulsar. Sonst gibt es nichts, aber da werden wir uns vielleicht in einer der nächsten Podcast-Sendungen damit beschäftigen. Zurück zum Mais vielleicht, ja, wie der Wolfgang gesagt hat, er ist schon aufgereint dort und da. Auch da wieder dasselbe, das Hauptprodukt im frühen, also im Vorauflauf, hinein in den frühen Nachauflauf ist Adengo. Und wenn es da auch nicht feucht ist, muss ich auch sagen, eher lassen mit Adengo, außer es ist wirklich feucht. Und da kann ich zuwarten bis zum Zweiblattstadium, beginnendes Dreiblattstadium vom weißen Gänsefuß, nicht vom Mais, also eher das Kriterium ist der weiße Gänsefuß. Der Mais darf maximal 3 echte Blatteln haben, wobei das untere, breitere nicht zählt. Also dort einfach zuwarten und wenn es auch bis dorthin nicht feucht ist und der weiße Gänsefuß größer ist schon, dann muss ich auch sagen, dann ist es auch vorbei mit dem Adengo. Ich könnte zum Adengo auch noch eine Maisbahnwelle dazugeben, dann habe ich eine ganz passable oder eine sehr gute, muss man sagen, eine weiße Gänsefußwirkung. Also das war die Möglichkeit, dass ich nur, wenn ich Adengo daheim habe, was rette. Aber sonst muss ich dann zuwarten auf den echten reinen Nachauflauf, also mit die bekannten Produkte. Und da muss ich dann schauen, bin ich im Wasserschutz- und Schongebiet, bin ich im Grundwasser 2020 und dementsprechend die Produkte dann auch auswählen. Vielleicht auch Fragen gibt es immer wieder, Drahtwurm, also wenn ich jetzt angebaut habe, gibt es leider im Nachhinein nichts mehr, dass ich gegen einen Drahtwurm was machen kann. Also die Sachen sind leider vorbei. Wer nur Mais anbaut und weiß, dass ein Drahtwurm dort ist, gibt es heuer nur einmal einen Sonido gebeizten Mais oder einen Meserol gebeizten Mais, wobei Sonido natürlich besser ist gegen Drahtwurm wie Sonido. Sonido besser ist wie Meserol gegen Drahtwurm. Und sonst gibt es die Granulate, also die Geschichten, es gibt sonst im Nachauflauf, wenn der Mais einmal da ist, nichts mehr.
Richtung Drahtwurm ist wahrscheinlich auch sehr wichtig, dass man schaut auf eine rasche Jugendentwicklung beim Mais und dass man da die ganz extrem frühen Saattermine dann auch
Richtig, meidet. Ja. Der Mais sollte wirklich schnell wegwachsen können. Das war das Optimale, damit er unter Anführungszeichen dem Drahtwurm auch irgendwo wegen davon wächst. Der kann ein bisschen anbeißen oder was, aber der Mais, wenn er gut wachsen kann, kann das am Anfang ein bisschen kompensieren. Aber wenn er steht und nicht weiter wächst und es sind viele Drahtwürmer unten dran, dann ist es natürlich aus mit dem Mais.